Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute Lehrkräftegesundheit im Gespräch mit Martin Fehling.
Wenn man Kolleginnen und Kollegen fragt, sowohl in Schule als auch im Seminar, womit sollen wir uns eigentlich mal beschäftigen, kommt eigentlich immer das Thema Lehrkräftegesundheit auf. Wird ganz oft genannt, wenn es um Brainstorming geht, womit sollten wir uns beschäftigen. Und ja, und das nehmen wir zum Anlass, unseren April-Podcast mit diesem Thema zu füllen. Wir haben einen Gast hier, nämlich Martin Fehling. Ich mache mal eine kurze Runde wäre eigentlich zu viel gesagt, sondern eine kurze Vorstellung von dir, Martin. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Martin war 10 Jahre Trainer für Stabhochsprung, hat da wirklich auch bekannte Namen trainiert und ist dann umgestiegen als Lehrer an einer Realschule für Physik und Sport und hat quasi Kinder trainiert und hinterher dann Lehramtsanwärter seit 2005 hier bei uns im Seminar Fachleiter für Physik und dann im Kernseminar. Ja, Martin und wir beide sind seit fast 20 Jahren zusammen, stehen wir zusammen im Kernseminar.
Ja, schön war's.
Ja, schön war's, genau. So muss man sehen. Und tatsächlich habe ich das ganz oft erlebt, dass wir dieses Thema natürlich auch mit Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern besprochen haben. Und ich habe immer ziemlich begeistert daneben gestanden, wie du das gemacht hast und auch mit welcher Haltung du da rangegangen bist. Meine erste Frage oder unsere erste Frage wäre, wie kommt das eigentlich, dass das ein Thema ist, was so viele umtreibt? In anderen Berufen geht es ja auch manchmal schwierig zu, aber hier ist es offensichtlich so, dass das ein Thema ist, was wirklich im sehr, sehr präsent ist, sowohl bei Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei Lehramtsanwärtern und Lehramtsanwärtern. Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass das so ein wichtiges Thema wird?
Gut, schwierige Frage, weil ich bin nicht ganz sicher, wie weit es in Unternehmen wirklich weniger ist. Aber bei uns zumindest ist das Empfinden so, dass man sehr schnell in ein Gefühl kommt, ui, das kann ganz schön überfordernd sein. Mhm. Das ist ja schon teilweise hier bei Begrüßungsreden. Letztes Mal, die Martina Vetter hatte bei der Begrüßungsrede schon auf das rekurriert, was sie im Internet gefunden hat, wie belastend das alles werden wird. Also der Gedanke schwingt, glaube ich, schon sehr früh mit, auch über Gerüchte. Das kommen wir alle ja auch immer mit, dass das so eine schlimme Zeit jetzt werden wird, schon immer von der Herd beginnend. Und natürlich ist es herausfordernd. Wir arbeiten öffentlich, wir arbeiten spontan.
Mit allem, was wir haben.
Wir müssen spontan Entscheidungen treffen. Wir haben natürlich, es ist viel Arbeit. Es ist herausfordernde Arbeit. Und ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass nicht genug gewürdigt wird, was auch von einem persönlich. Das ist schon mal ein Kernpunkt, dass man selbst vielleicht nicht genug würdigt, was man alles Gutes bewirkt mit dieser Anstrengung, sondern in so eine Schleife kommen kann. Da braucht man nur mal in einem Lehrerzimmer sitzen und zuhören, in eine Schleife kommen kann, wie schwierig das doch alles ist.
Ja.
Und wenn man da zu lange drin bleibt, dann wird es natürlich auch, dann ist es ungesund.
Hat es aus deiner Sicht möglicherweise auch was mit den nicht so zu 100% definierten Arbeitszeiten von Lehrkräften zu tun?
Das glaube ich auch. Das ist ja eine Chance und ein Fluch zugleich. Also meine beiden Brüder waren Drucker, die hatten um 14 Uhr Feierabend und konnten nichts mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also schon als Trainer war das nicht so und ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich genieße es, dass es diese Freiheit gibt. Ich hadere auch selbst, vielleicht kommen wir noch drauf, wie soll ich es machen? Soll ich mal einen Tag frei machen oder nicht? Aber dann denke ich mir, am Wochenende soll es regnen, dann arbeite ich eben doch am Sonntag und mache es jetzt dann Donnerstagnachmittag eine Fahrradtour. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Ich denke schon, dass es insgesamt gut ist, sich eine gewisse Struktur zu geben und sagen, jetzt ist mal Schluss. Auch dazu haben wir vielleicht gleich noch ein paar Ideen, wie manche das machen, dass sie das halten können.
Also konkrete Tipps dazu, wie man so einen Ausgleich schafft zwischen Arbeit und Freizeit, Familie, man will vielen gerecht werden, fühlt sich oft zerrissen. Sollen wir es vielleicht direkt vertiefen? Was würdest du denn jemand empfehlen, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich meinen Tag organisieren soll, der hat für mich nur 24 Stunden, die reichen aber eigentlich nicht.
Also fallen mir zwei Bereiche, der reine Orga-Teil, wie organisiere ich mich, so gut es geht, Arbeitsbereich trennen. Ich hatte das Glück, dass ich so ein Arbeitszimmer neben der Garage, so eine Abstellkammer im Grunde eingerichtet habe und die Kleinen haben dann gesehen, die Kinder, Papa geht arbeiten, ich bin raus und für mich war es auch, ich gehe arbeiten, ich musste richtig an die frische Luft und dann wieder ins Haus rein. Also eine Trennung, es gibt Menschen, die ziehen sich um, Mache ich nicht, aber kann ich was mit anfangen, mit der Idee? Also wirklich eine gute äußere Trennung zu schaffen und zu sehen, dass ich weiß, jetzt ist Schluss. Natürlich haben wir dann Dinge, die ein bisschen tiefer gehen, wie 80-20, also Pareto-Prinzip, wo ich sage, vielleicht ist es jetzt auch genug. Dann habe ich neulich erst gelernt, dass manche Methoden, die ich schon kannte, aber das die Rubikon-Methoden heißen, also wie Cäsar, der über den Rubikon ist, ich bin kein Geschichte, aber habe es jetzt gehört, über den Rubikon gegangen ist und da war klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das sind Methoden, wo man sagt, okay, ich habe eine feste Verabredung, da kann ich jetzt nicht mehr Nein sagen. Jetzt mache ich Feierabend, weil ich habe eine feste Verabredung. Oder ich habe einen Hund, ein Tier, ein Pferd, wo ich hin muss, Kinder, was auch immer. Und sich so eine Verpflichtung zu setzen, ist für viele hilfreich.
Also man zwingt sich zur Disziplin quasi, ne?
Ja, dass man eine Unterstützung dann hat, wenn man merkt, das schaffe ich so, ansonsten nicht, dass man sich da eine Unterstützung hinlegt, sozusagen.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, das Thema Perfektionismus, das steckt ja im Grunde auch hinter dem Pareto-Prinzip hinter. Das ist für uns auch ein sehr, sehr häufiges Coaching-Thema, dass also Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, aber auch Kolleginnen und Kollegen, höre ich das häufig, zu uns kommen und sagen, ich schaffe das gar nicht, meinem Anspruch gerecht zu werden. Und das äußert sich dann darin, dass man auch nicht fertig wird und mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, dass man für sich ja so Leitbilder vor sich herträgt. Was würdest du zum Thema Perfektionismus sagen? Was ist, wenn das jemand umtreibt? Und ich glaube, das passiert nicht selten.
Ja, ohne jetzt mit einer speziellen Person zu reden, weil jeder Fall ein bisschen anders liegt, würde ich erstmal sagen, also ja, erstmal als kleinen Scherz, Perfektionismus ist was man gerne zugeben kann, habe ich so den Eindruck, weil das ist irgendwie sozialverträglich.
Ah ja.
Man wird selten jemand finden, der sagt, ich komme immer in Stress, weil ich alles aufschiebe. Mhm. Also die halten es lieber für sich. Die anderen sagen aber, ich komme in Stress, weil ich perfektionistisch bin. Mhm. Und dann kann ich sehr persönlich sehr viel anfangen mit dem Wertequadrat. Also die Schulz von Thun, dass man mal hinschaut, okay, warum mache ich das? Also wofür ist das auch gut? Erstmal, um zu sagen, ja, das ist auch in Ordnung. Und dann so eine Schwestereigenschaft mir anschaue. Also, was könnte das sein? Vielleicht kommen Menschen auf Formulierungen wie fünfe gerade sein lassen oder sowas wird es dann wahrscheinlich sein.
Es wäre quasi die Kehrseite, nur um es nochmal zu verstehen, das wäre die Kehrseite der Medaille. Ne? Also ich frage mich zunächst mal, ich sehe es erstmal nicht als Problem, sondern ich sage, oh, das hat auch seine guten Seiten, dass ich die Dinge richtig machen möchte. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es eine Überhöhung geben kann. Ist das richtig so?
Ja, genau. Kehrseite und Medaille ist dabei ein schöner Begriff, weil beides, es bleibt positiv. Es geht nicht darum, es irgendwie umzukehren, sondern nur die Ergänzung zu suchen. Weil alles, was wir übertreiben, wird irgendwann, ob es Ordnungsliebe ist oder was auch immer, Sparsamkeit, alles, was übertrieben ist, wird negativ. Da läuft es ja dann doch oft im Leben. Und den Perfektionismus einfach einen Ausgleich dafür zu haben und zu schauen, wo kann der sein. Denn man kann ja, ich habe Seminare gemacht für Leitungen von Kernkraftwerken. Da würde ich nie sagen, gewöhnt euch den Perfektionismus mal ein bisschen ab. Sondern nee, macht das schon so, dass der Laden hier auch läuft und auch morgen noch läuft. Also von daher muss man da auch vorsichtig mit sein. Das soll nicht weg, sondern es darf eine Ergänzung haben. So würde ich es erstmal sehen.
Ja, Martin, jetzt ist der Lehrerinnen- und Lehrerberuf ja schon einer, der ist anspruchsvoll, der fordert uns viel ab. Wir haben gerade schon über Arbeitszeiten gesprochen, die man natürlich in gewisser Anzahl an der Schule verbringt, aber Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten, die gilt es ja dann am Nachmittag oder wann auch immer in freien Zeiten, am Wochenende selber zu gestalten. Also aus meiner Sicht ist das schon auch eine Herausforderung, insbesondere für Personen vielleicht, die auch Schwierigkeiten haben, Zeiten sich gut zu strukturieren. Also da sind sämtliche Hilfestellungen, die man auch im Vorbereitungsdienst bekommen kann, sicherlich hilfreich. Vielleicht nochmal die Frage, warum ist es im Job Schule so ein Thema über Gesundheit zu sprechen? Hat das auch was mit Vorbild den Schülerinnen und Schülern gegenüber zu tun? Ich meine, andere Berufe, du hast jetzt gerade von den Kernkraftmanagern gesprochen, andere Berufe sind ja nun mindestens auch herausfordernd und anstrengend und schwierig. Warum ist es in dem Job, in dem es um Schule geht, um Lehrkräfte, warum ist da das Thema Gesundheit so ein zentrales?
Also ich versuche mal doch auf so eine allgemeine Beschreibung abzählen, was Gesundheit oder auch Stress und dann eben ungesundes Leben vielleicht für Grundlagen hat. Und wenn man verschiedene Betrachtungen wählt, dann gibt es einmal eine, der deutsche Stresspapst Kaluza, der hat so eine schöne Unterscheidung in, wenn du mit deinem Stress umgehen willst, von dem wir jetzt mal reden, dann ist es gut, du kannst es auf einer instrumentellen Ebene machen. Also du organisierst dich besser. Ich mag den Begriff Zeitmanagement nicht so, das ist spitzfindig, aber man kann die Zeit nicht managen, die läuft einfach weiter. Und ja, ich kann mich selbst managen, das ist schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich das sehe. Ich muss bei mir selbst gucken. Da gibt es ganz viele Dinge, auf die ich achten kann. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Die letzte Version, ich komme auf die Mitte gleich zu sprechen, die letzte Version ist die regenerative Kompetenz. Das ist im Grunde alles das, was mit innerem Schweinehund zu tun hat. Also da würde man hier nichts Neues erzählen. Jeder weiß, es ist gar nicht dumm, sich ab und zu bewegen. Kann man in der Schule auch mal drauf achten, wenn ich ein Gespräch nach dem Unterricht habe mit dem Kollegen, kann ich mal über den Schulhof gehen vielleicht dabei. Habe ich schon was getan, dass ich ein bisschen stresslos werde und es mir auch körperlich besser geht. Dass man auf Ernährung achten kann, so unklar wie auch da die Lage immer ist. Aber es gibt bestimmt ein paar Eckpunkte, die gar nicht ganz dumm sind zu beachten. Also es sind zwei Ebenen, die sind vielleicht einfacher, aber für mich ist die mittlere zentral, das ist die mentale Kompetenz. Also wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich mich regulieren? Was sind meine inneren Antreiber? Welche sind da ein Problem? Und ich glaube, von der Arbeitsgesundheit her, da gibt es einen Menschen, der heißt Antonowski, der hat sehr viel geforscht dazu. Da geht es um Verstehbarkeit. Es geht aber natürlich auch um Wirksamkeit. Jetzt haben wir ja über die Hattie-Studie gelernt, Schulen sind dann am erfolgreichsten, wenn die Lehrkräfte eine kollektive Wirksamkeitserwartung haben. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt, was in die Krankheitsschleife geht. Ich gebe mir ganz viel Mühe und ich sehe nicht entsprechend die Erfolge. Weil ich habe natürlich Schülerinnen und Schüler, die benehmen sich mir gegenüber, oder auch Eltern und von mir aus auch Kolleginnen und Kollegen, die benehmen sich so, wie ich es nicht verdient habe. So wie es auch nicht gut tut. Wie es mich persönlich angreift. Und wenn ich dann vergesse, was ich alles Positives bewirke, ich gucke gerne auf den Eisberg, dass die Menschen sich klar machen, was bewirke ich ziemlich sicher durch mein Sein, durch mein gutes, zuverlässiges Dasein, durch mein auch munteres Dasein. Alles bei Schülerinnen und Schülern, was ich noch nicht mal mitbekomme. Wo ich also sagen kann, das haben die von mir erlebt und das werden sie in sich tragen. Und davon machen wir unglaublich viel, wenn solange uns die Arbeit halbwegs gelingt. Und wenn ich mir das nicht immer wieder klar mache, weil da kommt keiner zu mir. Also bei mir in der Realschule Felbert ist nie, ja, also vielleicht mal einmal, aber in der Regel kommt kein Schüler und sagt, ja, Fehling, so ein schönes Arbeitsblatt, da haben Sie bestimmt lange gesessen letzte Nacht. Das muss ich selber machen. Da muss ich selber sagen können, damit bin ich da, kann ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, du hast dir Mühe gegeben, also um die flapsige Formulierung zu nehmen. Also das ist ein sehr zentraler Punkt. Wie gehe ich mental mit unserer Arbeit um? Und wie gucke ich auf das, was gelingt?
Welche Rolle spielt dabei das eigene Engagement? Ich komme nochmal zurück auf den Anfang. Wenn man Kolleginnen und Kollegen fragt, was ist eigentlich euer Thema, wird oft gesagt Lehrkräftegesundheit. Und gemeint ist eigentlich Entlastung. Was muss ich tun, damit ich entlastet werde von einer anspruchsvollen Tätigkeit? Jetzt hast du gerade gesagt, ja, ich ernte auch ein bisschen die Früchte meiner Arbeit und muss mir die selber auch bewusst machen. Also welche Rolle spielt es dabei, dass man ja auch engagiert ist in dem, was man tut. Also auch nochmal mit Blick vielleicht auf unsere angehenden Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter, weil die stehen ja auch vor der Frage, wie viel investiere ich eigentlich in meinen Job? Also welche Rolle spielt das aus deiner Sicht?
Also es gibt die eine Untersuchung, die Scharschmidt-Studie, die auf Lehrergesundheit vor Jahren schon sich konzentriert hat, die ist aber angepasst an das, was in allen Unternehmen auch beobachtet wird. Und da hat es einen zentralen Punkt, das ist die Kohorte sozusagen, die am zweithäufigsten krankgeschrieben wird, das sind die, die keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sehen. Und da sind wir schon ganz stark dabei. Also die überspitzt im Kollegium diejenigen, die sagen, noch einmal Klassenlehrer oder zweimal, dann gehe ich in Pension. Und das hat ja hier alles nicht mehr viel Sinn. Das kann ich alles verstehen, dass man solche Gedanken mal haben kann. Aber es muss eine rote Linie angehen, wenn man merkt, solche Gedanken kommen bei mir. Da muss man vielleicht auch in der Ausbildung schon darauf vorbereitet werden, dass man sagt, ja, das mache ich mir bewusst, in diesem Risiko bin ich. dass es kommen kann. Und das wäre eine Aufgabe für uns, das immer wieder auch zu sagen, ohne jetzt die Leute runterzuziehen und unseren Beruf schlecht zu machen. Aber das ist das Risiko. Ich weiß noch, mich hat mal eine Lehramtsanwältin angesprochen vor der UPP. Sie würde überlegen, einzusteigen mit Burnout. Ob ich finden würde, das sei eine blöde Idee, weil dann denken würde die, ich will mich direkt krankschreiben lassen. Es war natürlich schwierig, darauf zu antworten, Richtung UPP. Sie war aber nicht bei mir. Von daher, Tenor, ich finde es gut, dass Sie das schon im Blick haben. Ich finde es gut und wir dürfen das auch aufdecken. Und deshalb machen wir auch Seminarsitzungen zu dem Thema, dass wir uns das klar machen. Mhm. Also das ist überall zentral, dass wir uns gegenseitig klar machen, was wir bewirkt haben.
Martin, jetzt bist du jemand, der, wenn ich dich so über den Flur laufen sehe, hier im ZFSL oder auch im Gespräch erlebe, der seinen Job wirklich mit unheimlich großer Begeisterung ausübt und das, obwohl du kurz vor der Pensionierung stehst. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du nach dem Sinn suchst, sondern dir ist der Sinn der Tätigkeit mehr als klar und auch immer noch. Und trotzdem ist es jetzt so, dass du auch den Beruf oder deiner beruflichen Laufbahn, dass du kurz davor stehst, dem auch den Rücken zu kehren. Wie ist es dir gelungen, über diese vielen Jahrzehnte deiner beruflichen Tätigkeit, ja, mit so viel Freude, mit Engagement, mit Motivation, zumindest hab ich so erlebt, diesen Beruf auszuüben? Hast du einen guten Tipp?
Ja. Also das eine wäre, ich sag's jetzt mal, liebe Mama, schönen Gruß. Also einfach gut was mitzubekommen von zu Hause. Ich glaube, ich habe viel mitbekommen, wie man durchs Leben kommen kann und zwar gut durchs Leben kommen kann. Da bin ich sehr dankbar für. Ich tue auch was dafür, auch wirklich auf einer bewussten Ebene. Ich habe Freude daran und deshalb empfehle ich es auch, weil ich persönlich damit was anfangen kann. Ich habe ein eigenes Leitbild. Ein guter Freund hat mir mal ein Buch geschenkt. Das ist das führende Buch für Manager. Das ist 36 Millionen Mal, glaube ich, verkauft. Wird empfohlen, dass eine Führungskraft, und ich sehe uns als Führungskräfte, auch als Selbstführungskraft, davon reden wir hier, dass die ein Leitbild haben sollte. Also da wird so schön unterschieden, ein Manager, das heißt ja Classroom Management, ein Manager macht die Sachen richtig und eine Führungskraft macht die richtigen Sachen. Das finde ich einfach eine sehr schöne Umschreibung, sodass wir uns immer mal zurücklehnen, wofür mache ich eigentlich diesen Job? Mhm. Und wenn man Lehrkräfte aufschreiben lässt, was möchtest du auf deiner Verabschiedung hören, da kommt wenig über Adjektive oder binomische Formeln, da kommen einfach höherwertige Dinge. Und dass man sich die klar macht. Also in diesem Bereich sich selbst auch zu stärken. Ich habe also dieses Leitbild. Ich habe auch, ich lese Bücher wie Schulz von Thun, der ist pensioniert auch. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben, Erfülltes Leben. Und mehrere Aspekte, aber drei habe ich mir gemerkt, zwei sehr schöne Fragen, nämlich was will ich vom Leben? Und die Gegenfrage oder die Schwesterfrage, was will das Leben von mir? Die zweite Frage passt zu dem gerade gehypten Buch, anderen wichtig sein. Als Sinn, das ergibt das Leben Sinn. Und wir haben doch das Glück, wir haben einen Beruf, wo wir schon im Beruf anderen wichtig sind. Wir sind Heldinnen und Helden, den Begriff meine ich immer ganz ehrlich, weil trotz der Frustration immer wieder auf Kinder zugehen, das ist doch super. Also das bietet doch direkt diese Chance, wenn man auf diese Seite gucken kann und sich nicht in die andere ziehen lässt. Und damit beschäftige ich mich. Ich mache wirklich mir dazu Gedanken. Und die dritte Version, die dann von dem dritten Aspekt, das ist schlicht, er nennt es die Daseinserfüllung. Also einfach genießen, dass man im Hier und Jetzt ist. Manchmal denke ich, was bin ich für ein einfach gestrickter Mensch? Ich setze mich auf ein Fahrrad, bin in der Natur und denke, reicht, alles gut.
Jetzt plaudere ich noch mal ein bisschen aus unserer Zeit im Kernseminar. Tatsächlich gab es nicht wenige Situationen, wo wir beide irgendwo gesessen haben und gesagt haben, guck mal, da geht es uns aber mal wirklich gut und wir tun hier auch eine gute Sache. Das steckt da ja mit drin.
Ja, genau. Ja.
Ich würde dich gerne auch noch mal anzapfen, so Richtung Ende des Podcasts. Du hast das jetzt sehr lange gemacht und finde auch sehr erfolgreich und sehr mit einem hohen Effekt, sowohl für das Seminar als auch für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die du ausgebildet hast. Wenn du jetzt perspektivisch mal auf das guckst, was so im Seminar passiert, gäbe es irgendwas, wo du sagen würdest, also wenn ich jetzt hier weiter was zu sagen hätte, dann würde ich mich mal um Pünktchen, Pünktchen kümmern. Gäbe es irgendein Thema oder irgendeine Strukturveränderung, die du dir wünschen würdest, die du uns vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es verfolgen, aber es wäre ja mal interessant zu hören, siehst du irgendwas für unsere für unsere Seminarentwicklung in Schule, im Seminar vielleicht, für die nächsten 5-10 Jahre, was würde dir einfallen?
Ui, können wir mal kurz die Aufnahme stoppen, muss man nachdenken.
Ja, wir denken nach.
Nein, versuche ich es mal. Ich glaube, das sind Dinge, über die ich lange nachgedacht habe, Aspekte, die ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt, die Frage wäre, wie kann man das verstärken? Wir haben ja hier begonnen, viele werden das auch, die sich das jetzt anhören, Working on What Works, werden sich erinnern, dass ich versucht habe, das nach vorne zu bringen. Was genau das bedeutet, dass es für die Kinder gut ist, aber auch für uns selbst. Ich war neulich bei einem Unterrichtsbesuch und habe nur mit den Lehramtsanwärter gefragt, ob ich die letzten 3 Minuten haben kann. Und hinten saßen aber 4 Lehrkräfte insgesamt und die wussten von nichts. Und ich habe mich am Ende vorne hingestellt und habe den Schülern gesagt, was ich in der Stunde wahrgenommen habe, was alles gut gelaufen ist. Und das war eine der Klassen, die so reinkommen und sagen, haben Sie schon von uns gehört, wir sind hier die Schlimmsten. Und das war so schön. Und das Schönste war das Gesicht der Lehrkräfte, die hinten saßen. Sie, wie gesagt, haben, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und einfach, dass wir das mehr mitnehmen und dass wir das bei unseren Auszubildenden auf den Weg bringen. Wie schaffe ich es? Welche Werkzeuge eigne ich mir an, um hier stärker im Positiven auch zu bleiben? Also das Risiko klar zu machen und diese Haltung, diese innere Haltung klar für sich zu haben. Was sind die dicken Bausteine in meinem Leben, die positiven? Was kommt als erstes ins Glas? Was will ich nicht aus den Augen verlieren? Das müssen wir mehr nach vorne bringen. Das andere machen wir ja, also die instrumentelle Kompetenz zu gucken, so, wie organisiere ich mich, wie erstelle ich ein Arbeitsblatt, wann mache ich Feierabend. Die Implementierung ist ja jetzt gerade ein neues Stichwort. Was kann auch mal weg? Wirklich Sachen auf den Prüfstand stellen, aber nicht nach dem Motto, wir wollen dadurch weniger arbeiten, schon auch, wir wollen besser arbeiten, ohne jetzt Zeit zu verplempern. Und in der Richtung zu arbeiten, da glaube ich, können wir noch mehr machen, als wir bisher erreicht haben.
Ja, schönes Schlusswort, Martin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und in unserem Podcast über das wichtige Thema Gesundheit mit uns gesprochen hast.
Sehr gerne.
Und dir alles Gute.
Ich danke euch.
Danke auch von mir, Martin. Ich mache das jetzt ohne Wehmut, weil ich ja weiß, dass wir weiter in Kontakt bleiben werden. Ja, auf bald.
Tschüss.
Ja, Volker, lass uns zum Ende des Podcasts nochmal schauen, was in den Lehrämtern so ansteht. Wir haben den Monat April. Was ist wichtig im Lehramt HRSGE?
Ja, der April ist im Grunde ein Vorbereitungsmonat für sowohl die Zielgerade des gerade laufenden VDs als auch der Beginn dann am Ende April eines neuen Durchgangs. Das hattest du ja vor kurzem auch und da gibt es immer ordentlich was zu tun. Wir haben noch eine Veranstaltung, die auch Richtung Neuaufnahme geht, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Die nennt sich nämlich ABB Neu im Amt. Da bringen wir neue ABBs mit erfahreneren ABBs zusammen und machen im Grunde einen Workshop, in dem wir ja über die Tätigkeit reflektieren und gemeinsam in den Austausch kommen, Ideen sammeln, was kann man eigentlich tun, wenn man Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in den Schulen begleitet. Das ist ein Modul, was wir zusammen mit ABBs entwickelt haben und wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht im letzten Durchgang und machen jetzt eine Neuauflage und hoffen auf rege Beteiligung und auch auf einen erfolgreichen Austausch. Ja, dann gibt es natürlich die Zeugnisausgabe, die in einem feierlichen Rahmen stattfinden wird, von knapp 100 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern und Lehrkräften in Ausbildung mit großem Bahnhof, also natürlich auch mit Anhang, mit Familie, mit Kindern, mit Freunden, die dabei sein werden bei dieser Zeugnisausgabe. Und unmittelbar darauf, am Tag drauf, die Vereidigung des neuen Durchganges. Auch das immer ein sehr aufregender Tag für alle Beteiligten. Das sind eigentlich so die Dinge, die sich sehr in den Vordergrund spielen. Mhm. Was passiert in Grundschule, Thorsten?
Ja, also bei uns ist es bei weitem jetzt nicht so aufregend und auch nicht so dicht. ABB-Veranstaltung klingt richtig gut. Vielleicht machen wir tatsächlich mal einen Podcast dazu.
Ja, gute Idee. Podcast, super.
Gute Idee, ne? Wo wir nochmal über auch Tätigkeit von Ausbildungsbeauftragten sprechen und die Anknüpfung an ZFSL, finde ich, ist nochmal lohnenswert drauf zu schauen. Bei uns findet im April eine Fortbildung statt für das gesamte Kollegium Grundschule. Wir haben Frau Professor Julia Kuschina zu Gast. Mhm. die was mit uns erarbeitet, wo es darum geht, die praktisch biografischen Einflüsse auf das Lehrkräftehandeln und natürlich insbesondere auf das Handeln als Fachleitung in den Blick zu nehmen. Und es schließt sich an diese Fortbildung, die wir im April haben, im Oktober, glaube ich, oder November, noch eine Fortbildung für die Kernseminarleitungen an, auch mit ihr, wo dann überlegt wird, wie kann ein Übertrag auch auf Ausbildung funktionieren, wie kann man auch mit Auszubildenden mal auf berufsbiografische Kontexte gucken, so vor dem Hintergrund der Frage, warum bin ich eigentlich oder warum würde ich eigentlich Lehrerin werden oder Lehrer werden und was hat mein eigenes Erleben mit Schule damit auch zu tun.
Im Grunde könnte man da den Kontext Lehrkräftegesundheit auch noch anschließen. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass mit der eigenen Berufsbiografie, dass es da auch eine Verknüpfung gibt mit dem, wie ist so mein eigenes Leitbild, wo habe ich das eigentlich her, wo kommt es her und was trägt das auch zu meiner Gesunderhaltung bei.
Ja, da überschneiden sich ganz sicher diese Themen. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you.